Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, das freut mich wirklich sehr. So, und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann klick doch kurz auf Abonnieren. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family regelmäßig in deinem Feed landet. Ein fettes Dankeschön an dieser Stelle von mir noch an Mera Pet Food. Ohne die gäbe es diesen Podcast so nämlich nicht. Stell dir vor, du könntest deinen zukünftigen Hund einfach mal treffen. Auf dem Spaziergang, in einem Park. Ohne Gitter, ohne Zwinger, ohne Online-Klickmarathon. Einfach kennenlernen. Genau das ist die Idee vom Barkdate. Und die stammt von Dr. Lisa Williamson. Tierärztin, Gründerin, Macherin. Eine, die nicht nur redet, sondern Dinge verändert. Barkdate bringt Menschen und Hunde in entspannter Umgebung zusammen. Mitten in der Stadt, draußen im Leben, damit aus Tierschutzhunden Familienmitglieder werden. Und aus guten Absichten echte Begegnungen. Wir reden in dieser Folge über Vorurteile, über Chancen und über ein ziemlich frisches Konzept, das den Tierschutz raus aus den Tierheimen und rein ins Herz der Gesellschaft bringen will. Lisa ist nicht nur Tierärztin, sie ist Visionärin, Netzwerkerin, Dauerideenmaschine. Und sie hat ein Ziel, Tierschutz modern machen, nahbar, positiv, ehrlich und verdammt nochmal wirksam. Hört rein in diese Folge voller Mut, Motivation und Miteinander. Werbung. Meine Hunde sind zum Glück weniger empfindlich, aber ich habe einen Freund und der hat einen Hund und da ist es manchmal gar nicht so einfach, den Haufen aufzusammeln. Sein Hund braucht Futter für einen empfindlichen Hundemagen. Und jetzt kommt was, was du vielleicht noch nicht kennst, aber dein Hund lieben könnte. Seidenraupenprotein im Hundefutter. Klingt ungewöhnlich? Ist es auch, aber nur, weil es neu ist. Gleichzeitig eine der spannendsten Antworten auf viele Probleme unserer Zeit. Hunde mit sensiblen Magen. Mit klassischen Fleischsorten funktioniert es da nicht mehr so richtig. Wunsch nach Nachhaltigkeit und fairer Produktion? Das Besondere? Seidenraupenprotein ist ein Nebenprodukt der Seidenherstellung. Kein Kraftfutter, keine Massentierhaltung, keine Energieverschwendung. Dafür hochwertig, super für sensible Mägen, richtig gut für deinen Hund und dazu auch noch CO2-arm in der Herstellung. In Pure Sensitive Seidenprotein steckt nur eine tierische und eine pflanzliche Proteinquelle. Klar, reduziert, durchdacht. Und wenn du mehr darüber wissen willst oder einfach mal ausprobieren magst, www.mera.de. Ich danke dir fürs Zuhören und jetzt geht's rein in diese wundervolle Folge. Hi Lisa.
Hallo Jan.
Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich total auf heute.
Ich freue mich auch und ich bin ganz erwärmt von dieser furchtbar schönen Anmoderation, die mich sehr rührt.
Das freut mich sehr. Jedes Wort ist genauso gemeint. Nochmal, schön, dass du hier bist. Du machst eine Sache, die mich so sehr fasziniert, dass ich mich so auf heute gefreut habe, weil ich diese Idee, die dahinter steckt, so großartig finde. Fangen wir damit an und dann werden wir 100 Millionen Seitenwege einschlagen, weil du einfach so eine interessante Person bist. Barkdate, was ist das? Was macht ihr da? Warum macht ihr das? Wie ist es dazu gekommen? Was hast du damit zu tun? Erzähl uns alles.
Ja, sehr gerne. Also Gott, ich bin ganz overwhelmed mit all diesen lieben Worten und ich freue mich auch wirklich sehr, hier zu sein. Ich glaube, es gibt wenig bisher so Formate, die dieses ganze Thema Tierschutz in die Gesellschaft mehr reinbringen und Leute, glaube ich, zuhören und Leuten die Möglichkeit gibt, da mal so einen Einblick reinzukriegen. Deswegen auch danke von meiner Seite, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. ich habe vor anderthalb Jahren dieses Projekt Barkdate gegründet. Letztendlich, wie ich gerade schon fast ein bisschen vorher angeteasert habe, aus so einer kleinen persönlichen Geschichte. Ich habe selber zwei Hunde aus dem Tierschutz. Ich bin Tierärztin. Ich habe im PJ auch eine Zeit lang in Rumänien in einem Tierheim verbracht und wollte das gerne wiederholen nach Covid. Und so war ich vor anderthalb Jahren nochmal in einem Tierschutzprojekt, was ich sehr spannend fand, weil die mit so einem Open-Shelter-Konzept arbeiten. Also wo es quasi größere Räume gibt und eben nicht so Zwingeranlagen. Können wir nachher vielleicht nochmal vertiefen. Und da habe ich halt einen wunderbaren Hund gesehen, die ganz doll aussah wie meine Hunde. Und die bei anderthalb Jahren hatte noch nie eine Anfrage. Und da habe ich irgendwie gedacht, das kann ich gar nicht verstehen. Die ist so schön. Und mit meinem Hund, wenn ich mit dem durch hier durch die Stadt oder wohin auch immer laufe, ich werde millionenfach gefragt, wie alt sind die Geschwister, sind die Zwillinge, immer, jedes Mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum dieser Hund keine Anfrage hat. Also habe ich dann überlegt, einen Hund will ich nicht, aber ich könnte schon eine Pflegestelle machen. Und genau, und habe mir dann schon so überlegt, ja, dann ziehe ich da so ein rotes Halstuch an und schreibe da so, ich bin noch zu adoptieren und renne mit der durch Köln und so weiter. Weil alle, also schon meine zwei Hunde sind immer schon so Magneten. Dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt drei davon nebeneinander habe, perfekt. Genau, und so ein bisschen ging die Idee los. Und ein paar Wochen später sollte die liebe Cassie dann kommen. Und dann habe ich so überlegt, okay, ich guck mal bei Facebook und Co. Wo kann ich diesen Hund jetzt anbieten, rein anzeigen, was auch immer. Also wo kann ich nochmal Werbung für diesen Hund machen? Und habe mich dann in diesen 8000 Facebook-Gruppen verloren, wo irgendwie, keine Ahnung, Hunde aus dem Tierschutz in NRW suchen ein Zuhause, in NRW suchen Hunde aus dem Tierschutz ein Zuhause. Und die heißen nämlich alle gleich. In jeder Gruppe sind irgendwie zwischen 80 und 300.000 Menschen drin. Überwiegend Leute aus dem Tierschutz, also gar nicht die Suchenden. Und ich habe dann halt irgendwie die Fotos, die ich hatte aus Rumänien, schon gepostet und einen kleinen Steckbrief dazu gemacht und so. Ich habe gemerkt, okay, die 3 Minuten später habe ich das Inserat gar nicht mehr gefunden. Da kamen noch mal 20 neue süße Hunde und traurige Geschichten. Und ich irgendwie gedacht, nee, es ist, also, die ist ein super schöner Hund, aber die wirkt vielleicht auch auf dem Bild nicht so unbedingt so, wie sie so ist als Charakter. Und sie war ja noch gar nicht in Deutschland, wusste auch gar nicht, wie sie sich da so hier verhält. Genau, und dann habe ich mir so überlegt, wir müssen doch irgendwo so ein Treffen haben, wo Hunde aus dem Tierschutz, die auf Pflegestellen sind, hier in der Nähe irgendwie zusammenkommen, und habe das gegoogelt und habe einfach tatsächlich nichts gefunden. Ja, und das ist so ein bisschen jetzt die lange Geschichte gewesen. Und so ist tatsächlich von einem morgendlichen Gedanken auf einem Spaziergang, bevor dieser Hund überhaupt da war, abends eine Instagram-Seite und eine Website entstanden unter der Name Barkdate. Genau, und Barkdate ist eigentlich genau das. Also wir bringen die Tierschutzvereine aus den Regionen zusammen zu einem Event in einem öffentlichen Park, im besten Fall, wenn es die Städte denn zulassen. Und das ist letztendlich wie so ein kleines Speeddate, den kann man sich das vorstellen. Wir nehmen ungefähr 30 Hunde, manche Standorte dürfen mal ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr. Und die verteilen sich dann auf dieser großen Wiese mit einer Picknickdecke und bringen eigentlich alles Mögliche mit, wenn es gut läuft und nicht regnet. Und dann kriegen die Hunde von uns ein rotes Halstuch, da steht Adopt Me drauf. Und dann können die sich quasi auf dieser ganzen Wiese verteilen. Und als Besucher und Vorbeigehender kann ich einfach quasi reinkommen und kann Kontakt aufnehmen zu den Hunden, zu den Pflegestellen und kann einfach mal gucken, welcher Hund ist da, bei welchem Hund habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Und es geht wirklich nur mein erstes Kennenlernen. Also Barkdate, ich gehe nicht mit dem Hund aus dem Park, sondern es ist wirklich nur dieses erste Kennenlernen, um mal zu gucken, so okay, welcher Hund würde denn passen. Ich glaube, du kennst das ja auch. Ne? Man hat ja so Hunde, die berühren einen. Ne? Also ich liebe jeden Hund, aber ich habe nur wenige Hunde in meinem Leben gehabt, wo ich so direkt gedacht habe, das ist mein Hund. Das Schlimme ist, passiert jetzt beim Barkdate viel zu häufig. Und ich denke immer nur so, nein, Scheuklappen raus. Deswegen darf ich da auch gar nicht so genau hingucken. Genau, das war so ein bisschen die Idee dabei. Und das ist aus einem kleinen Projekt, das mit 11 Hunden beim ersten Barkdate und über 100 Besuchenden in Köln gestartet ist, inzwischen ein deutschlandweites Projekt mit 24 Standorten und fast 3000 Hunden, die wir schon vorgestellt haben.
Wow, das einfach nur crazy. Und diese Idee dahinter klingt so einfach, aber sie hatte keiner außer du.
Ja, ich glaube, es fragen sich auch bis heute alle, warum wir diese Idee nicht haben. Ich hatte sie ja auch nicht vorher. Also bin auch schon seit 9 Jahren im Tierschutz aktiv und sie ist mir auch erst letztes Jahr eingefallen. Aber es ist ein großes Privileg, diese Lücke füllen zu dürfen, gemeinsam mit einem fantastischen Team, das ich sage jetzt mal ein bisschen Wechsel hatte von Anfang an, aber es waren von Anfang an Menschen dabei, die gesagt haben, gute Idee und ich habe Lust, das zu unterstützen. Und ja, deswegen fußt dieser ganze Erfolg wirklich auf der unglaublichen Arbeit vieler toller Menschen, die das von Anfang an begleitet haben.
Ja. Richtig cool. Das heißt, ihr habt unterschiedliche Standorte in Deutschland. Ich vermute mal Großstädten in erster Linie wahrscheinlich. Dann melden sich Pflegestellen, Tierschutzvereine, Tierheime melden sich bei euch und sagen, ey, wir hätten einen Hund, den würden wir gerne bei euch im Park mal vorstellen. Und dann sagt ihr, okay, komm vorbei, bring eine Decke mit und dann geht's los.
So ungefähr, genau. Also das einzige wichtige Kriterium für uns ist, dass wir mit Barkdate wirklich eine seriöse Plattform schaffen wollen für Tierschutzvereine. Das heißt, uns ist extrem wichtig, dass nur Tierschutzvereine daran teilnehmen, die guten, seriösen, tierschutzgerechten, nachhaltigen Tierschutz betreiben. Nicht jeder lebt von diesen Tierschutzvereinen, die mitmachen, sind vielleicht schon am oberen Standard, aber alle quasi haben das richtige Mindset, bringen das richtige Mindset mit und haben auch Spaß daran, sich mit uns weiterzuentwickeln. Das finde ich auch immer einen ganz coolen Punkt, weil die einfach merken, okay, ne, für die Leute ist das einfach ein wichtiger Punkt und gemeinsam so als Barkdate und Teilnehmer von Barkdate kann man da auch ein bisschen zusammen wachsen. Die Leute haben einen anderen Zugang dazu und es ist sehr, sehr wichtig für uns. Deswegen, ja, so gut es geht, prüfen wir das eben alles, also alle Vereine und haben dann eine große Datenbank an Hunden, die bei uns quasi angemeldet werden und die können sie dann selbstständig dann zu den unterschiedlichen Barkdates anmelden. Richtig.
Wann bin ich fair, nachhaltig, gut, all das, was du gerade beschrieben hast, welche Kriterien muss ich dafür erfüllen?
Ja, also das ist natürlich eins der wichtigsten Themen, die wir haben und an dem wir auch konsequent weiterarbeiten. Also allerwichtigste ist, dass man ein eingetragener Verein ist oder eine Organisation, die registriert ist, dass die entsprechenden Erlaubnisse nach dem Tierschutzgesetz auch vorliegen, also Paragraph 11 insbesondere, dass die Erlaubnisse da sind, um die Hunde einzuführen, wenn das eine Tierschutzorganisation ist, die im Ausland arbeitet und tätig ist. Wir schauen uns den Internetauftritt an, ganz besonders. Wir möchten da Tierschutzvereine haben, die nicht mit, unter Druck setzen, emotionalen Druck ausüben, arbeiten. Also, ne, ich sag jetzt mal traurige Videos von Hunden, wo steht, wenn sie jetzt nicht spenden, dann sind die morgen alle tot. Das möchten wir eben nicht, auch quasi gucken, dass nicht nur mit Welpen geworben wird, ne, sondern dass es wirklich einfach vernünftig stattfindet. Wir gucken uns an, wie die Konzepte von denen aussehen. Also was ist das vor Ort? Gibt es dazu Bilder? Wie sind die Hunde vor Ort untergebracht? Sind sie tierärztlich versorgt? Ist die Haltung halbwegs adäquat? Ist der Transport? Also das kann man ja schon im Internet ganz gut rauskriegen, wenn man dann die Videos sieht. Also wird das vernünftig gemacht? Wo sind die, die Ausgabeplätze der Hunde? Wird das, auf der Autobahn gemacht? Oder hat man dann doch irgendwo mal vielleicht ein bisschen ruhigere Plätze gefunden? Und gucken uns eigentlich alles an, was wir finden können. Möglichst transparente, gute Tierschutzarbeit. Und die Kriterien sind natürlich ein bisschen weich, weil das kannst du nicht als Hard Facts machen. Und das ist immer so ein bisschen Ermessensspielraum. Aber wir fragen im Zweifel auch immer in unseren Netzwerken, in unseren Kontakten, wer den Verein kennt, wer da irgendwie weiß, wer steht dahinter, was sind das für Personen, wie groß sind die und so. Genau, also das machen zwei aus unserem Team, die sich damit eigentlich Tag ein, Tag aus beschäftigen und die haben mittlerweile ein ganz gutes System aufgebaut haben und wir haben jetzt inzwischen 200 Tierschutzorganisationen bei uns aus Deutschland, Ja, also eine ganze Menge Vereine, die wir uns angeschaut haben.
Das ist ja Wahnsinn, weil das ja neben der Tatsache, dass ihr da was richtig Geiles für die Hunde vor Ort dann in diesen Parks konzipiert und wir müssen da gleich mehr hingucken, habt ihr eine Datenbank von 200 Vereinen, die ihr mehr oder weniger gesichert, nicht nach Hardfacts, genau wie du sagst, einem Gütesiegel verpassen könntet mit, ey, die machen das hier gut?
Ja, also grundsätzlich genau das. Also wir wollen wirklich als Barkdate genau dafür stehen, dass die Menschen, ne, die uns besuchen und einen Hund suchen, sich auf den Hund konzentrieren können und nicht, es ist für Laien, wir kennen das ja selbst als die, die jeden Tag sich mit sowas beschäftigen, ist das sauschwer zu erkennen. Was ist gut, was ist richtig, wo könnte ein illegaler Handel dahinter sein, wo könnte irgendeine Maschinerie, eine Geldmaschine irgendwie dahinter stecken. Das ist unfassbar intransparent und wir versuchen halt einfach mit allen Möglichkeiten, die wir aktuell haben, das auszumerzen, damit halt die Leute sich wirklich darauf fokussieren können, welcher Hund und nicht, das ist jetzt aber der Verein und den kenne ich nicht und ne, so, da weiß ich jetzt nicht, sondern die können da hinkommen. Im besten Fall sind da 30 verschiedene Tierschutzvereine, können die alle kennenlernen, auch gucken, wo haben sie ein gutes Gefühl mit, aber ne, so grundsätzlich sind die von uns schon mal vorgeprüft, ja. Also wir sind natürlich nicht unfehlbar, aber es ist unser höchstes Anliegen und wichtigstes Anliegen, dafür zu sorgen, dass das so unfehlbar wie möglich ist.
Und es ist ja auch richtig cool, weil diese 30 Vereine vor Ort sich dann ja auch kennenlernen und sich vernetzen können und miteinander reden und die Hunde gegeneinander, also sich gegenseitig vorstellen. Das ist ja irre.
Ja, total. Also wir sehen, dass das einfach auch wahnsinnig viel bringt, ne? die Menschen zusammenzubringen und auch die Menschen und ihre Arbeit sichtbar zu machen, ne? Weil es stehen halt immer die Hunde im Vordergrund und die Hunde und ihre Schicksale, aber ne, so beim Barkdate merkt man halt auch, da stehen halt auch Menschen und ihre Schicksale dahinter und Menschen und ihre ganze Arbeit, weil wir organisieren das und das ist wahnsinnig viel Aufwand, aber mal so ein Pflegehund oder auch drei oder auch ne, zusätzlich zu den eigenen dreien doch irgendwie zwei Pflegehunde zu haben und das quasi immer weiter fortlaufend, das ist unglaublich, was Menschen da leisten. Und ich finde das immer schön und bin da immer ganz stolz drauf, dass wir auch den Menschen irgendwie da mehr Sichtbarkeit geben. Ne? Sie sind auch viel in den große mediale Präsenz. Das ist einfach riesig freut, weil das seit anderthalb Jahren auch eben diesen Tierschutzverein dann mal eine Möglichkeit gibt, mal zu sprechen und zu repräsentieren, welche Arbeit sie da eigentlich leisten. Ich meine, zwischen dieser Hund und der Hund auf dem Barkdate ist ja ein unglaublicher yes. Weg und eine unglaubliche Reise für diesen Hund und alle Hunde, die um ihn herum sind. Und das kann man vielleicht manchmal auch ein bisschen vergessen, was da so alles dahinter steckt, ne? Bis die Hunde mal dann hier in Deutschland auch sind.
Zum Thema mediale Präsenz. Ihr habt es sogar geschafft, zu Stern-TV mal irgendwann zu kommen und habt so ein kleines Barkdate da bei denen gemacht.
Ja, genau. Das war unser Highlight im letzten Jahr. Super aufregend. Das Team war da, wollte für diesen Tag, das war, glaube ich, irgendwie so ein besonderer Tierschutztag, den sie machen wollten da bei Stern TV. Und die waren vorher da und haben bei uns gedreht auf dem Barkdate, weil sie das eine coole Sache fanden. Und dann sind danach angerufen und gesagt, also wir haben hier mal eine Idee, was haltet ihr denn davon? Und dann haben wir uns ein paar Tage lang echt zusammen die Köpfe zerbrochen, wie wir das umsetzen können, und hatten dann echt eine super Lösung gefunden, haben ganz Kleines gemacht, das waren, glaube ich, 10 Hunde, 8 oder 10, genau, alle aus der Umgebung, die nicht zu viel Anreise hatten. Das war halt relativ spät abends, weil es eine Live-Sendung war. Und ja, wir haben wirklich alles an Vorkehrungen getroffen, die man treffen konnte. Und das war ja wirklich eine großartige Möglichkeit, dann mit Steffen Halaschka und Martin, auch die Tanja Pollmüller war auch da und die Jana Hoger. Und ja, es war einfach super, weil auch das wieder auch uns alle, die sich im Tierschutz engagieren, wieder zusammenbringt und eine Möglichkeit, unser Konzept auch einfach nochmal einem breiteren Publikum anzubieten, was vielleicht nicht primär immer auf das Thema Tierschutz so von sich aus kommt, und wir das schon mal so ein bisschen vor Ort zeigen konnten. Genau, das ist jetzt schön.
Cool, und wir wollen natürlich den Frank Buschmann, den Buschi, an der Stelle nicht vergessen.
Ja, richtig, oh Gott, ja, richtig.
Liebe Grüße gehen raus. Ich weiß nämlich, weil ich mit dem in Kontakt stehe, dass der auch gerade was in der Pipeline hat und auch sich da ein bisschen mehr, was Tierschutz angeht, gerade aufstellt. Cool. Und deswegen gehen liebe Grüße an der Stelle mal raus an Buschi. Also,
auch an uns, ich habe ihn nicht vergessen. Nur vergessen zu erwähnen.
Cool. Kannst du dich an das, selbstverständlich kannst du dich daran erinnern, aber das erste Barkdate, es ist alles organisiert, ihr fahrt dahin und jetzt kommen die ersten Pflegestellen da mit den Hunden auf diese Wiese. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, total. Also ich bin quasi vorher aus dem Auto ausgestiegen und über die Wiese gelaufen, aber ich dachte so, okay, was erwartet mich, wenn ich jetzt, weil ich musste so einmal über so einen Hügel drüber, ich dachte so, okay, was erwartet mich, wenn ich da jetzt ankomme? Stehen da 3 Menschen? Stehen da 300 Menschen? Stehen da 3000? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war irgendwie, es war aufregend, aber es war super schön, weil fast alle Tierschutzvereine, die da teilgenommen haben, zum Beispiel auch, oder auch unsere Fotografin, die für das Event quasi gesagt hat, ich mache das mit, sind uns irgendwie alle seitdem auch treu geblieben. Und das ist schön, weil die haben das so miterlebt. Ne? Also wir haben es irgendwie gemacht, die kamen irgendwie, meine, super Idee und toll und ach danke und ich sage, ihr macht die Arbeit. Ich habe hier nur das kleine Treffen organisiert. Meine Cassie, für die ich das Ganze gemacht habe, war schon bis dahin vermittelt, weil sie ganz gut über die Werbung fürs Barkdate sichtbar geworden ist. Und genau, da hatte sie dann schon vorher Glück und konnte mich aber dann schön selber konzentrieren auf das Ganze. Ja, das war cool. Kamen irgendwie direkt fast 100 BesucherInnen auch dann dahin. Wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Es war ein schöner, sonniger Wintertag im Dezember. Ja, und das war wirklich, also cool. Wir haben uns irgendwie sofort alle ausgetauscht und wie finden wir das und wie machen wir das und was ist, könnten wir jetzt tun, und ja, es ist so wirklich mit den Vereinen dann gewachsen.
Ja. Cool. Die Leute, die da hinkommen, wie lernen die Hunde dann kennen? Also geht man dann so einzeln zu einem Hund und dann stellt man sich irgendwie mal vor und dann beschnuppert man sich mal?
Guten Tag. Hallo, ich bin Lisa, wer bist du? Das war so ungefähr. Ja, also letztendlich, wie gesagt, ne, das ist so ein bisschen wie so eine Picknick-Atmosphäre. Die meisten Leute drehen irgendwie erst eine Runde. Wir haben mittlerweile immer so Tafeln, wo alle von jedem Hund es ein Foto gibt, mit einem QR-Code drunter und der Verein, also dass man sich schon mal so einen Überblick verschaffen kann. Das war eine tolle Idee von einem Team, in Wien haben die das quasi mitentwickelt. Genau, die hatten so ein bisschen die Idee, das machen wir mittlerweile ganz Deutschland, weil wir gemerkt haben, die Leute mögen das, erstmal so ein bisschen Übersicht kriegen, manche drehen auch erstmal eine Runde und schauen dann, glaube ich, erstmal so, okay, welcher Hund kommt potenziell immer so auf den ersten Blick in Frage. Genau, und wir laden den Leuten aber trotzdem, oder laden den Leute echt immer ein, zu sagen, macht's mal unabhängig von Größe und euren optischen Präferenzen. Weil genau daran liegt ja der Vorteil, dass hier einfach Hunde dabei sind, die tausendmal besser zu euch passen, werden als das, was ihr euch optisch rausgesucht habt. Weil das halt, ne, so, keine Ahnung, viele Leute trauen, ich sage jetzt mal klassisch so Australian Shepherd-mäßig. Ja, die gibt's auch im Tierschutz, ne, so von der Optik her grundsätzlich. Aber eigentlich suchen die eine relativ gemütliche Couch Potato, die kinderfreundlich ist und eigentlich überhaupt gar nichts möchte. Und das merken die ja manchmal auch selbst. und das ist eigentlich immer ganz schön. Genau, letztendlich haben wir immer so große Regelplakate, in denen halt steht, ne, immer erst bitte Kontakt mit der Person aufnehmen, nicht direkt an den Hund herantreten. Auch immer beobachten, sind gerade viele Leute beim Hund, ne, komme ich vielleicht nochmal gleich in der zweiten Runde vorbei. Und dass man sich erstmal mit der Person Kontakt aufnimmt, man hinhockt, den Hund auf sich zukommen lässt, also nicht einfach hinterher rennt und einfach irgendwie streichelt, sondern guckt, dass der Hund, ne, von sich aus quasi die Distanz mindert. Genau, und dann einfach mit der Pflegestelle quatschen, sich ein bisschen was, ich sage immer, die sind immer unsere Dolmetscher, ne, also die sind jetzt quasi da und sollen halt erzählen, das ist Tommy, Tommy ist 8, Tommy mag Kinder, der hasst Katzen, der liebt Ausflüge, der will kein Auto fahren, was weiß ich, also, ne, so, das müssen die jetzt alles erzählen. Und die Leute sollen eigentlich da gedanklich so, ne, die Checkpoints überlegen, so, ah, okay, cool, der ist voll aktiv, oder, ah, der mag es saugern gemütlich, oder der will, der fährt saugerne Auto, der mag es halt eben nicht, ne, und das ist halt das, was die Pflegestellen dann optimalerweise halt wirklich alles sehr, sehr gut erklären können. Genau, und dann also manche Leute lassen sich wirklich sehr viel Zeit. Wir haben auch Leute, die haben wirklich nach einer Minute einen Hund entdeckt. Und dann sitzen die da 2 Stunden lang und sind eigentlich so, ne, geh nicht mehr weg, dann meiner. Sowas ergibt sich auch. Aber ja, manchen sind, also die meisten gehen doch erstmal eine Runde, lernen so ein paar kennen. Und das ist immer das Süße, die Tierschutzvereine haben dann mittlerweile, aber wir haben einfach gesagt, bring irgendwie eine Visitenkarte, irgendwas mit. Und mittlerweile, also wirklich, das Herz zerreißt wirklich heulen, was da an die Tierschutzvereine an süßen Flyern kreiert haben und Visitenkarten und QR-Codes und so weiter, die sie dann den Leuten mitgeben. Sie haben auch öfter noch Flyer auch von anderen Hunden, die jetzt nicht beim Barkdale dabei sind, wo sie aber, ne, auch so ein bisschen Matchmaking selber machen, was ich super finde. Deswegen haben noch, glaube ich, viel mehr Hunde vermittelt, als unsere Zahlen hergeben, weil so dieser Sekundäreffekt auch nochmal mit reinspielt. Ja, genau. Und so ist das eigentlich dann so zwei Stunden dauert das Barkdate. Genau, also ich habe 2 Stunden Zeit, die alle kennenzulernen. Die Hunde können selbstverständlich jederzeit mal eine Pause machen. Das müssen halt die Pflegestellen dann gut im Blick haben, ob es dem Hund zu viel ist, ob der mal Ruhe braucht. Aber meistens so nach der ersten 20 Minuten ein bisschen Aufregung, weil viele Hunde und so. Die halten aber, also da achten wir jetzt sehr drauf, dass sehr viel Abstand gehalten wird und dann, ehrlich gesagt, schlafen auch viele. Also schlafen viele oder so, ja, aber den ganzen Tag im Pelz krollen und sind dann noch 2 Stunden auch platt, aber es ist okay, ja.
Was für ein cooles Setting auch einfach für die Hunde, ne? Also was ich da alles mitnehmen kann an neuen Eindrücken, um den Hund dann auch als Pflegestelle nochmal wieder besser einschätzen zu können, ist ja Wahnsinn.
Ja, das sagst du und das denken wir auch. Kann dir aber nicht vorstellen, wie oft wir das mit Veterinärämtern diskutieren dürfen. Nee. Ja, weil deren große, große Sorge ist, dass das für die Hunde ein unzumutbarer Stress ist. Und dass diese Veranstaltung den Hund, also dass das Wohl des Tieres gefährdet. Und ich sage jetzt mal, mein erstes Argument ist immer, ich würde es im Verhältnis betrachten, weil woher kommen diese Hunde und was ist die Alternative? Und ist das jetzt wirklich für die weniger Stress, wenn, keine Ahnung, in so einer Woche 4-mal irgendwelche Leute zu denen nach Hause kommen, in die Umgebung und also in die gewohnte Umgebung, die sie vielleicht auch verteidigen, je nachdem, was sie so für Typus sind. Oder steht das nicht ein bisschen darüber zu sagen, hey, hier kommen irgendwie vielleicht in Köln über 300 Leute hin. Der Hund wird mal von 300 Leuten mehr gesehen als sonst. Und es ist halt sehr erfolgreich, ne? Also für jeder 4. Hund, der bei uns vorgestellt wird, findet über uns ein Zuhause plus die Sekundäreffekte. Und das ist ja eigentlich schon, spricht eigentlich schon für sich. Aber das ist eine Diskussion und es ist tatsächlich, hat auch schon dazu geführt, dass wir bestimmte Regionen und Veterinärämter vermeiden und woanders hingehen. Weil die nicht kooperativ waren, weil, keine Ahnung, auch Vorurteile gegenüber Auslandstierschutz und so weiter. Und ja, man sitzt da, fasst sich an den Kopf und ich kann das dann auch nicht verstehen. Also das ist auch, also es ist auch in der Sachlage durchaus streitbar. Wir haben uns bisher noch nicht den Spaß erlaubt, das mal wirklich durchzustreiten, sondern haben im Zweifel gedacht, entweder wir finden eine Lösung, dass wir es machen können. Oder wir kommunizieren dann auch öffentlich, dass wir das an dem Standort leider nicht machen dürfen, aufgrund der Veterinärämter. Ja, und das kostet uns extremst viel Zeit, das alles. Und wir, man muss sich vorstellen, wir haben halt also an allen 24 Standorten, wir haben über 30 schon ausprobiert. Mit jedem einzelnen Standort müssen wir das Veterinäramt, die Ordnungsämter und die Grünflächenämter abholen. Und das ist, also das ist ein Heidenaufwand, erstmal überhaupt einen Ansprechpartner finden. kann auch schon mal Wochen dauern, bis dir auch irgendwann mal einer antwortet. Und wir haben Ämter, die sagen, hey, coole Sache, viel Spaß. Und wir haben andere, da füllen wir seitenlange Anträge aus. Und welche, die uns nach vier Bargeld jetzt auf einmal sagen, nee, also das finden wir jetzt irgendwie hier eine blöde Sache und uns so viele Steine in den Weg legen, dass wir irgendwann mal gezwungen sind zu sagen, gut, dann wechseln wir. So, also je nach Stadt können wir auch einfach nur den Standort wechseln und sind einfach schon in einer anderen Zuständigkeit und da geht's dann komischerweise. Es ist sehr, sehr, sehr subjektiv, ja. Was hättest du denn für ein Gefühl? Also du hast ja wahrscheinlich jetzt auch schon mal so ein paar Videos und so davon gesehen, wahrscheinlich auch schon mal von anderen gehört. War jetzt auch so dein erster Impuls, dass du so vielleicht gedacht hast, so krass, irgendwie die armen Hunde, ich habe auch schon mal gehört, was müssen die alles aushalten? Mhm. Wäre das auch so dein Gefühl?
Erstmal muss ich sagen, dass ich gerade schon wieder sprachlos bin, weil wir einfach nicht davon anders. Mhm. Ich frage mich, warum wir nicht im ersten Schritt davon ausgehen können, dass wenn Menschen etwas organisieren, dass sie das in bester Absicht machen und wenn sie aus dem Tierschutz kommen, dass ihr oberstes Anliegen ist, dass es den Tieren gut geht und dass sie selbstverständlich diese Tiere in keine Situation bringen, die dem Tier nachhaltig Schaden zufügen. Das heißt, die Prämisse, die da angenommen wird, ist ja, ihr macht da etwas richtig Schlechtes für Tiere und ihr, die euch dafür einsetzen wollt, dass es Tieren besser geht, wir müssen euch jetzt reglementieren. Das ist schon wieder wild in meinem Kopf.
Wahnsinn,
alles.
Ne?
Befindlichkeiten von Erwachsenen geht und damit habe ich zunehmend ein Problem, das ist ganz schwierig.
Fühle ich auch.
Und nicht falsch verstehen. Ich finde Regeln großartig und ich finde es richtig gut, dass Dinge überprüft werden und überwacht werden und es Regularien gibt und es auch Anträge gibt. Das ist wichtig. Papier ist geduldig. Das ist großartig. Das muss auch irgendwo abgelegt werden und die Schränke müssen mit Aktenordnern gefüllt werden. Das ist super in diesem Land.
Mega.
Aber wenn da jemand ist, der das in 24 Standorten macht, der das schon so oft gemacht hat, wo es so viele Referenzwerte gibt, wo ich ganz viele Menschen fragen kann, dann kann ich mich ja nicht dahinstellen als Einzelperson oder unter Umständen mit meinem Team und sagen, nee, also wir glauben, dass das ganz schlecht ist. Okay, das kannst du ja glauben, aber dann musst du ins Auto gehen, dann musst du irgendwo anders hinfahren, in einen anderen Standort, wo das gerade praktiziert wird. Dann musst du dir das angucken, dann musst du Fakten sammeln und dann ist es doch das Geilste auf der Welt, wenn man danach das Telefon nimmt und dich anruft und sagt, ey Lisa, wir waren vor Ort, wir haben uns das angeguckt, das und das und das und das und das. So, und dann kannst du doch dazu Bezug nehmen. Und im besten Fall finden die doch sogar ein, zwei Sachen, wo man sagt, ey, crazy, habe ich gar nicht so gesehen. Total der coole Punkt. Ey, setzen wir um. Vielen Dank. Ist doch Weltklasse. Ja. Miteinander.
Ja, aber das ist leider wirklich Wunschdenken. Also wir haben sogar am Anfang, gab es ein Veterinär, das sich sehr, sehr, sehr doll quergestellt hat. Die hat dann irgendwie versucht, sich mit anderen Veterinärämtern zu vernetzen. Und wir sind versehentlich in den Verteiler mit aufgenommen worden. So, dann habe ich natürlich geschrieben, hey, super, dass wir jetzt hier zusammenarbeiten. Könnt ihr gerne alle Fragen stellen. Hier nochmal schön den ganzen, ganz komplette Stellungnahme mit 12 Seiten da reingeschrieben, was wir machen, wie das funktioniert, auf was wir achten, wer wir sind. Tierärzte, ich habe promoviert in Tierethik und so weiter. Ne? So, danach wurden wir leider nicht mehr Mitverteiler aufgenommen. Also sämtliche Konversationen haben wir danach leider nicht mehr miterlebt. Aber ja, also das spricht einen wichtigen Punkt an. Ne? Also diese Grundprämisse, dass andere aus dem gleichen Berufsstand offensichtlich nicht die Fähigkeiten besitzen, so etwas einzuschätzen. Und ich muss halt dazu einfach gegenhalten. Also wir haben jetzt, wie gesagt, über 30 Ämter, mit denen wir zusammenarbeiten. Keins hat das Identische wie ein, also dieselben Auflagen auf der gleichen Grundlage wie ein anderes geschrieben. Also jedes Amt hat eine eigene rechtliche Einschätzung dazu gemacht, die anders ist als die anderen. Und das, also ne, ich meine, das ist für uns natürlich als Organisation auch extremst schwer, damit zu arbeiten. Wir haben jetzt mittlerweile versucht, einfach alles, was sie an irgendwie Anforderungen haben könnten, jetzt einfach als Grundprämisse anzunehmen. Ja. Aber es ist halt für einige Standorte vollkommen unnötig, weil die gesagt haben, coole Sache, viel Spaß, viel Erfolg. Und wir machen es jetzt toll. Also manche Sachen, wie du richtig sagst, ne, für manche ist das ja auch, also ist ja gut, wenn sie was finden. Und wie du aber sagst, der zweite Schritt ist der wichtigste, nämlich auf uns zugehen und sagen, hey, ich finde das so coole Sachen, dir sowas auch gefallen. Und vielleicht auch Ideen mit reinbringen. Und ich sag mal, da gibt's halt auch unterschiedliche Ansätze, ne? Also wir haben auch schon einfach so wir wollten uns dann wieder dahin und dann haben wir einfach nur eine Mail gekriegt. Nee, sie haben ja letztes Mal gegen Auflagen verstoßen. Ich so, das wusste ich jetzt auch gar nicht, welchen, genau. Und das haben wir nicht mal schriftlich bekommen. Nee, hat sie einfach gesagt, nee, hätten wir verstoßen. Das ist ja super. Das ist eine hervorragende Grundlage, weil ich denke mir halt, also wenn man Tierschutz im Sinn hat, dann sollte, also wir sind da und es gibt keine rechtliche Grundlage, auf der wir nicht unser Konzept machen können. Das heißt, der Ansatz von jedem, der im Tierschutz am Herzen liegt, sollte sein, lass uns gemeinsam gucken, dass es so optimal wie möglich abläuft. Und ja, wenn man aus einer veterinärmedizinischen oder aus einer Amtssicht eine andere Sicht darauf hat, sind wir doch froh, die zu hören. Mhm. Weil wir wollen es ja optimal machen. Wir wollen es nicht irgendwie, wir wollen es so optimal wie möglich machen. Und das ist sehr schade, weil ich halte mich jetzt für relativ proaktiv und auch kooperativ im Gespräch. Und es ist schon schade, wenn man dann so merkt, dass manche echt wirklich auch nicht mal das Gespräch suchen oder nur irgendwie eine Stunde lang uns irgendwie zuschwafeln, wie blöd der Tierschutz ist. Kann ich auch gleich noch eine lustige Anekdote, vielleicht um das Thema dann mit was Lustigem zu beenden. Also wir haben eine Stimme hat uns mal gesagt, eine relativ große, ja, es wäre ja wichtig, dass wir eigentlich nur familienfreundliche Hunde vorstellen. Also es wäre auf keinen Fall okay, wenn wir was anderes, weil das würde das Format ja gar nicht hergeben. Und andere Amtsveterinär hat uns gesagt, dass wir das ganze Barkett eigentlich ausschließlich für Kangals mit Maulkörben anbieten sollten, weil das wäre die benachteiligste Gruppe von allen. Und eigentlich sollten wir es nur ausschließlich bitte für diese anbieten. Und ja, genau, also ich konnte einfach nur lachen, weil ich habe dann einfach nur gesagt, also ich glaube, das Konzept wäre nicht ansatzweise so erfolgreich, wie es ist, wenn wir nur schwer händelbare Kangals mit Maulkörben auf öffentlichen Grünflächen im Park anbieten. Ich habe das Gefühl, das würde das Vorurteil gegenüber Tierschutz und eventuell ein bisschen verstärken. War er anderer Meinung, habe ich ihm angeboten, könnte er doch in seiner Freizeit persönlich auch machen. Ich habe gesagt, dann bieten Sie das doch selber an, das ist doch gar kein Thema, ich mache das doch auch neben meiner Arbeit. Und dann war das eine ganz neue Diskussion. Also ja, es ist spannend, was man sich anhören darf und was man irgendwie versuchen muss, halbwegs professionell abzuwickeln.
Ja, total, weil du unterm Strich kommst ja auch nicht weiter, wenn du halt nicht professionell bleibst. Aber wenn du magst, beantworte ich noch kurz deine Frage, die du mir eben gestellt hast.
Entschuldigung, kleine Detour.
Nein, alles fein. Du bist heute hier, um deine Geschichte zu erzählen. Aber ab und zu kriege ich Nachrichten, Jan, du beantwortest immer nicht die Fragen, weil ihr zum nächsten Thema geht. Deswegen achte ich da jetzt immer drauf.
Sehr gut, ja, sehr gut, das ist richtig.
Deine Frage war, wie ich das einschätzen würde, wie es den Tieren da geht. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, das ist ein perfektes Setting ist, um diesen Hund einfach nochmal neu kennenzulernen. Und meine erste Annahme ist halt, wenn eine Pflegestelle mit ihrem Schützling dahin kommt, dann ist denen das Heiligste auf der Welt, dass es diesem Hund da gut geht. Dafür lege ich jetzt mal meine Hand ins Feuer, dass jede Pflegestelle, und das handhabt jeder andere und jeder entscheidet das auch anders und zieht seine Grenze früher oder später, jeder will, dass es diesem Hund gut geht, weil der bei ihm zu Hause wohnt, der opfert seine Zeit, sein Geld, sein Herz, alles für diesen Hund. Und dann kommt der in diese Situation und selbst wenn der dann mal überfordert ist, finde ich das nicht dramatisch. Ich finde, wir müssen ein bisschen mal wieder davon weg, dass Hunde nicht mehr überfordert sein dürfen, dass sie nie in eine Situation gebracht werden dürfen, der sie im ersten Moment nicht gewachsen sind. Ey, that's real life. Also, wenn ich in Köln bin und ich überlege, ob ich mir diesen Hund da in mein Leben hole oder nicht, ist doch das Geilste auf der Welt zu sehen, wie reagiert der denn in diesem Park, wo mit Abstand andere Hunde sind, wo mehrere Menschen sind, die an ihm vorbeigehen, die mit dem Menschen, der neben dem Hund steht, mal reden. Das ist doch super. Und wenn ich dann sehe, als Pflegestelle oder als potenzieller Mensch, ey, guck mal, der ist total reserviert und irgendwie scheint er das nicht zu mögen. Und super, dann weiß ich nach dem Tag, ey, wir suchen für den mal ländlich, abgelegen, eigenes Grundstück. So, was für Erkenntnisse wir da rausziehen können aus diesem Tag, wenn wir davon ausgehen, dass es jedem um das Wohl der Hunde geht. Ja, Weltklasse. Und ich vermute, dass es bei euch auch nicht verboten ist, den Hund nach einer halben Stunde ins Auto zu packen und abzuhauen, wenn man feststellt, ganz ey, das geht nicht. Hier gar nicht. Ja. Dann wird keiner sagen, nein, 120 Minuten, Freunde. Ja. Und wir sind so, finde ich, immer wieder an demselben Punkt. Wir müssen mal anfangen, schwarze Schafe ausgeklammert, aber dafür gibt's diese Prüfung von euch vorweg und wir müssen mal wieder anfangen zu glauben, dass unser Gegenüber es gut meint und nicht immer diesen einen Punkt suchen. Und ja, wenn da 30 Hunde sind, dann ist da vielleicht einer, der gerade überfordert ist. Ja, oder vielleicht auch zwei oder fünf. Das wird so sein. Das lässt sich nicht vermeiden und das ist nicht schlimm. Dann können wir gucken, wie können wir auf den Hund einwirken, in Anführungsstrichen, was können wir machen, um ihm entweder Sicherheit zu geben, ihm zu helfen. Dann wird er im besten Fall gestärkt aus dieser Situation hervorgehen und beim nächsten Bug, der steht da vorne und sagt, ey Freunde, ich bin wieder da. Ja. Oder wir stellen halt fest, okay, wir können dem nicht helfen. Das ist nicht sein Ding, hat er keinen Bock drauf. Ja, Bombe. Ja. Dann vermitteln wir den woanders hin und dann ist die Welt für den in Ordnung.
Absolut. Also genau so ist es. Und wir versuchen mit unseren Teams, auch unseren Organisationsteams, in denen auch Tierärzte, Hundetrainer, langjährige Hundehalter, Tierschutzaktive, die auch vor Ort waren. Also ich sage jetzt mal, wir sind jetzt so professionell aufgestellt, wie man das nur irgendwie haben kann im Ehrenamt. Und es ist natürlich jeder herzlich eingeladen, wenn er Expertise hat, zu sagen, ich möchte das unterstützen. Wir machen auch, ne, und also haben auch einen großen Hundetrainerverband zum Beispiel, bei dem wir letztens einen Workshop gemacht haben, wo wir nochmal gesagt haben, hey, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, super gerne. Und extra Workshops mit unseren Teams gemacht, auch mit dem Verein großen Workshop gemacht, um über das Thema auch Stressanzeichen erkennen und damit auch lösen. Ne? Also nicht nur, weil der Hund irgendwie hechelt, so, ach ja, der lächelt so nett, und ne, so ein, ja, das, also dass man das einfach, oder auch viel gähnen oder so, ne, ist nicht unbedingt müde, es kann jetzt auch gerade einfach so eine Stressreduktion sein und einfach immer wieder aktiv hinzugehen, unsere Teams zu sagen, hey, der Hund ist gerade ein bisschen, ne, geht mal vielleicht eine Runde einfach um die Wiese, es ist ja extra im Park, genau, oder im Zweifel, wenn wir halt irgendwie gesagt haben, okay, nach der zweiten oder dritten versucht Pause, es funktioniert nicht. Entweder, dass sie sich sehr weit abseits stellen oder dass sie in Bewegung bleiben. Wenn das alles nicht geht, dann sagen wir halt, okay, dann müsst ihr leider gehen. So, weil es natürlich auch die anderen Hunde manchmal mit aufregt. Aber genau, also das ist die absolute Grundprämisse. Ne? Und wie du schon sagst, das ist ja genau die Idee. Ich meine, wir reden von einem Park. In, ne? Also, und wenn ich die Aussage kriege, so, ja, es ist ja nicht für jeden Hund geeignet, dann denke ich so, was, im Park gehen? Ist nicht für jeden Hund, okay, I don't get it, weil das sind doch Companion Animals und wenn wir Hunde haben, die so krass reaktiv sind, sind die vielleicht aber auch nicht dafür gemacht. Also dann müssen wir uns für diese Hunde sowieso mal ein Konzept überlegen, wie wir überhaupt mit diesen Hunden umgehen. Weil nicht jeder Hund ist vielleicht auch für in der Gesellschaft gemacht, aber natürlich müssen die durch Stress. Stress ist auch nichts negativ, also muss nicht negativ sein. Stress ist erstmal positiv, weil Stress ja auch Entwicklung bedeutet und die Fähigkeit eines Tieres, mit Veränderungen seiner Umwelt umzugehen, ist die Grundprämisse. Es ist für jedes Säugetier das Gleiche. Das zeigt, wie resilient du bist. Und das bist du vielleicht in manchen Situationen nicht unbedingt, aber das kannst du lernen. Und da haben wir so schöne Beispiele von Hunden, die wirklich beim ersten Mal in so einer Schleppleine 10 Meter Radius unterwegs waren und die schon beim zweiten Barkdate, konnte ich die vorsichtig, wir haben uns mal ganz kurz Finger und Nase berührt. So, und wo die Pflegestellen gesagt hat, das hat denen total geholfen. Hier sind nur Menschen, die Hunde mögen, die sich 99% hinknien, sofort, ne, so ein bisschen eindrehen, die sofort auch zuhören. Die Hunde machen so gute Erfahrungen damit. Und ja, nicht jeder. Und natürlich gibt es Ausnahmen davon. Aber für den allergrößten Teil der Hunde, die wir in der Gesellschaft als Companion Animals, als Begleittiere halten wollen, ist das aus meiner Sicht, aus einer tierethischen Sicht, eine wirklich, also akzeptable Form von, in großen Anführungszeichen, Belastung, die man dem Tier aussetzt. Ja.
Voll, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, ey, es darf auch mal negativer Stress in dem Leben auftauchen, denn das ist Leben. Und
das
haben die bitte nicht den ganzen Tag und nicht die ganze Woche.
Jahre erlebt, ne? Wenn die seit 6 Jahren in einem Tierheim sitzen mit irgendwie 12 anderen auf 3 Quadratmetern, dann kennen die wohl Stress. Und ich habe meine 2 auch öfter mit dabei und das ist immer ganz süß, weil ich muss immer alle Leute davon abhalten, dass diese Hunde nicht zu adoptieren sind. Man sagt, die haben kein rotes Heiztuch, die sind schon. Aber meine schlafen auf dem Barkdate. Die gucken sich ein bisschen um und dann checken die schnell, ich stehe halt irgendwo rum und quatsch mit den Leuten. Die schlafen da. Also das sind, ne, klar sind die jetzt ein bisschen älter, die kennen das auch mehr. Aber da sieht man, dass es halt wirklich einfach, wenn die Hunde halbwegs resilient sind und einfach kennen, dass sie mal in solchen Situationen sind, mal sind sie in den Alpen, mal fahren sie mit der Bahn, mal fahren sie Auto, mal sind sie zu Hause, kriegen die schon hin. Also, die sind das beste Beispiel. Die liegen da total entspannt, werden ständig irgendwo geflauscht, irgendeiner kommt vorbei, mag denen noch mal Leckerlis geben, die lieben das. Das ist also wirklich sau entspannt einfach, ne?
Ja, bin ich überall bei dir.
Sag ich immer, sind gute Vorbilder, sind Botschafter, wie es mal so laufen kann.
Ein bisschen kritisch. Jetzt, wir kriegen gleich aber den Dreh, das weiß ich, aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass es dann nicht mehr um die Sache geht, sondern einfach nur eine gute Idee zu kritisieren. Und ich frage mich halt dann im nächsten Schritt, also ja, wir gucken uns jetzt diesen kleinen Snippet in dem Park an, aber so gar nicht böse gemeint, aber kein Amtsveterinär guckt ja danach dahin, wie geht's denen auf der Pflegestelle, wie geht's denen im Tierheim, wie geht's denen. Also, Freunde, dann müssen wir das richtig ernst nehmen und dann müssen wir da überall hingucken und dann müssen wir das alles irgendwie, weiß ich nicht wie.
Und bei den Züchtern dann bitte auch, ne? Also dann möchte ich aber auch sehen, dass jeder Züchter und nicht nur die gewerblich Angemeldeten, sondern auch bitte jeder kleine private Hobby liebevoll zu Hause Zucht, in einem gleichen Maße kontrolliert wird. Weil da setzen wir unterschiedliche Maßstäbe dran. Ne? Also was da an Bullshit läuft, der wirklich, wirklich, wirklich sehr bedenklich ist. Ja? Und da ist viel mehr illegaler Handel übrigens drin als über organisierte gute Tierschutzvereine. Da hast du sicherlich, wenn man es jemand ganz doll kriminell meint, kriegst du das noch hin. So viel einfacher in diesem völlig unreglementierten Bereich der liebenvollen privaten Hobbyzucht. Absolute Tierwohl Vergehen zu betreiben. Also das ist in keinem Verhältnis. Witzigerweise, darauf angesprochen, reagieren dann doch die meisten etwas verhalten. Wie doll man denn, also ich frage manchmal einfach, wie kontrollieren sie das denn bei den Züchtern? In was für Rahmen und so weiter? Irgendwie kann man mir auch häufig dann nicht so eine ganz konkrete Antwort drauf geben. Und das finde ich dann irgendwie auch komisch. Also warum steht der Tierschutz unter so großem Fokus, mit so Augen und mit wirklich absoluten Lupenbrillen rein und zu gucken, wo kann man auf jeden Fall irgendwo was Falsches finden und wieso blendet man die Zucht so aus? Ich meine, reglementiert auch keiner, wie viel gezüchtet wird. Könnte man sich ja auch mal angucken, warum denn die deutschen Tierheime so voll sind. Da sitzen nämlich nicht die Hunde aus Rumänien, da sitzen die Hunde aus der Zucht, die irgendwo herkommen, wo kein Mensch nachvollziehen kann, wo das war und ob das jetzt vernünftig war oder nicht.
Ja, und ja. Ich bin oft an dem Punkt, dass ich so denke, dieses Aufwiegen, das eine gegen das andere oder das eine ist dann schlechter als das andere, das bringt uns ja nicht weiter. Aber dann bitte überall denselben Maßstab. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich, zeigt so ein bisschen, wie wir im ersten Step auf unterschiedliche Geschichten gucken oder welche Prämissen wir annehmen. Und wir müssen eigentlich, glaube ich, im Jahr 2025 mal so ehrlich sein, dass wir sagen, oh, die Prämissen stimmen nicht mehr. Wenn sie überhaupt irgendwann mal gestimmt haben, keine Ahnung, kann ich nicht belegen oder widerlegen. Ich glaube, wir müssen uns davon mal lösen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, lass uns doch erstmal davon ausgehen, dass im ersten Schritt jeder was Gutes möchte. Wenn es dann nicht der Fall ist, richtig geil, dass jemand hinguckt, das beendet Auflagen. Super, finde ich richtig geil, dass hier nicht jeder machen kann, was er möchte. Aber im ersten Schritt gehen wir davon aus, dass wenn jemand einem Tier helfen möchte, dass er dem Tier helfen möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, können wir immer noch eingreifen. Und ansonsten glauben wir das einfach. Und dann ist die Welt doch schon ein bisschen besser.
Ja, oder man schafft zumindest irgendeine Art von, keine Ahnung, Qualitätssiegel oder so, dass man einfach sagt, okay, wenn ihr so ein Projekt machen wollt, dann müsst ihr euch irgendwo verifizieren. Muss ja, wäre fein, ne? Also das zu tun. Aber das ist halt, gibt es halt irgendwie auch nicht. Und deswegen, klar, muss man auf jeden Fall bei Tierschutz immer gucken. Und es ist natürlich schnell ein leichter, netter Deckmantel. Das soll natürlich auch nicht irgendwie die Arbeit schmälern, ne, die andere machen, nur weil das andere darunter verzeichnet, ich verstehe das. Aber ich glaube, man muss dann schon einmal, wenn man schon also einen Blick genauer reinwirft, kann man, glaube ich, schon relativ schnell identifizieren, ob das jetzt hier wert ist, wirklich ganz genau reinzugucken und dieser Prämisse sozusagen abzuweichen und zu denken, ja, da ist bestimmt irgendwas im Argen, so, ne?
Ja, total. Lass uns einmal, wenn du magst, den Turn dahin zu bekommen. Wie erlebst du potenzielle Interessenten, die bei euch auf dem Barkdate auftauchen? So, ich stelle mir so vor, die parken dann ihr Auto oder kommen mit dem Fahrrad, dann steigen die da aus oder ab und dann gehen die so dahin und dann ist man ja wahrscheinlich erstmal erschlagen.
Auch gar nicht so, nee. Also es ist eigentlich immer eine relativ ruhige Atmosphäre. Also manche Leute, wie gesagt, ne, die suchen immer erstmal so ein bisschen den Aufsteller, die lesen die Plakate vielleicht ein bisschen durch, vielleicht erstmal so ein bisschen die Runde draußen, ja. Das ist also ein bisschen, also es ist eigentlich sehr, sehr, sehr ruhig. Ich habe ja schon öfter gehört, warum wir das eigentlich Barkdate, denn hier bellt ja keiner. Das kommt zwar mittlerweile ab und zu mal vor, aber es ist wirklich erstaunlich ruhig, das muss man schon sagen. Aber du meinst jetzt so Richtung, sind die Leute irgendwie so aufgeregt oder so? Ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wer mit welcher Erwartungshaltung und auch in welcher Gruppe, ne? Also es kommen viele junge Leute, wir sind ja selber Millennial-Generation hauptsächlich und ein bisschen Gen Z in unserem Team. Das heißt, wir machen das natürlich primär, weil wir selber die Zielgruppe sind, so, ne? Und das sind natürlich jetzt auch die, die sich vielleicht zum ersten Mal einen Hund holen. Das sind aber, also kommen häufig dann auch manchmal Freundesgruppen, ne? Nehmen irgendwie nochmal, was ist, die Eltern mit. Eltern kommen häufig ohne ihre Kinder. Das ist uns auf jeden Fall schon mal aufgefallen, weil das ist immer ein bisschen gefährlich. Das machen die dann gerne erst so zum zweiten Date, dass sie dann irgendwie sagen, okay, wir haben ja drei Hunde, da würden wir nochmal hin mit den Kindern und gucken, wie es ist. Finde ich auch gut, weil es macht unser Barkdate tatsächlich manchmal ein bisschen ruhiger. Aber auf Kinder muss man dann auch nochmal zusätzlich aufpassen, weil Eltern sind dann auch irgendwie im Gespräch, merken nicht, dass das Kind schon zum nächsten Hund rüberflitzt und dann hat man irgendwann noch ein bisschen mehr Störfaktoren. Ja, genau, aber eigentlich, also ich muss wirklich sagen, dass die Menschen, die da hinkommen, es ist eigentlich, also ich rühre da alles, aber das rührt mich dann auch manchmal echt besonders, weil die Menschen, die dann kommen, haben meistens irgendwie Geschichten, Vorgeschichten mit Hunden. Also sind vielleicht mit Hunden aufgewachsen. Wir haben ältere Leute, die sagen, ich hatte schon 8 Generationen an Hunden so ungefähr und ich konnte mir das eigentlich nicht vorstellen, aber ich wollte mir das mal angucken und dann kommen die danach und sagen, ich habe hier einfach, das wird nochmal eine 9. Generation. Ich habe hier einfach meinen Seelenhund getroffen und so viele berührende Geschichten, die dahinter stecken. Und ja, gerade dann natürlich dieses, wenn die Geschichte vom Hund und die Geschichte vom Menschen irgendwie so ein bisschen zusammenpassen und man sieht so diesen Moment, wo die sich so kennenlernen und streicheln und man denkt so, ah, cool, funktioniert irgendwie ganz gut und dann am Ende sieht man so, ha, die sind schon ganz in love und ja, nimm das mit. Aber die Leute machen das, also muss man wirklich sagen, klar, nicht jeder kriegt das immer richtig hin und sich vernünftig, ne, viele beugen sich über die Hunde drüber, streicheln die am Kopf und so weiter. Kann man immer wieder nur sagen, hey Leute, fremde Hunde, bitte so an der Schulter, oberer Rücken, gerne, nicht die Pfoten, nicht ins Gesicht, nicht auf den Kopf. Mögen wir uns auch nicht, ja. Ein Schultertätscheln ist immer netter, wenn man fremd ist, als wenn einem einer direkt auf den Kopf packt. Aber abgesehen davon, dass, also, ich finde auch ein bisschen müssen Hunde sowas auch aushalten. Ne? Ich meine, wir leben halt mit uns Menschen, bin ich alle lesen vorher, wie das funktioniert. Man kann nur dafür sensibilisieren. Aber ansonsten sind die Leute wirklich, also lieb. Letztens war auch eine, die war einfach voll, die ist extra vorher zum Laden gefahren und kam halt mit so einer Riesentüte an so Couchstangen und Leckerlis und sie war so, ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich sie das geben darf, aber vielleicht dachte ich, gebe ich das dann den Pflegestellen mit, damit die das den Hunden geben können und so. Und ich dachte, oh, wie süß, du sind so ein aller ja ganz früh aufgestanden, um da extra noch hinzufahren und ja, meine ganzen Freunde mitgenommen und war halt irgendwie so, ich will dann den Hunden was mitbringen, so ein Geschenk. Und dann habe ich auch gesagt, ja, jetzt vielleicht nicht hier, weil ne, so passt jetzt gerade nicht. Aber sie hat auch ein paar Kleinigkeiten, die sie dann auch ein paar Mal verteilen durfte, nachdem sie natürlich gefragt hat. Und ja, das ist sehr, sehr süß, sehr, sehr rührend.
Was für ein schönes Setting einfach, also ich stelle mir vor, in diesem Park sind dann ja auch ganz viele, die gar nicht genau wissen, was da gerade passiert. Die gehen da einfach spazieren oder fahren zur Arbeit oder whatever und sehen das irgendwie so aus dem Augenwinkel. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere anhält oder danach mal googelt oder irgendwie sich ein bisschen dann informiert und auf einmal einen Zugang zu einem Thema findet, wo er vorher gar nicht wusste, dass es das Thema gibt.
Ja, das ist eigentlich auch genau die Idee. Ne? Wir wollen mit Parkdate wirklich den Tierschutz näher an die Gesellschaft reinbringen, eben nicht zu einem Ort machen, den ich aktiv besonders aufsuchen muss, dem ich sonst nicht begegne, also sowohl im Internet als jetzt auch vielleicht zum regionalen Tierschutz, also zum Tierheim zu fahren, weil man ja auch sagen muss, dass diese Orte sehr viele Barrieren aufrufen. Also sowohl im Internet, ich muss erstmal die richtigen Gruppen haben, ich muss den richtigen Zutritt dafür kriegen, muss mich irgendwie da durchsuchen, ich muss gucken, was ist jetzt eigentlich gut, wo finde ich jetzt das Richtige und so weiter. Als auch die örtlichen Tierheime, die, ich sag jetzt mal, teilweise nicht ganz benutzerfreundliche Öffnungszeiten haben, die überarbeitet sind, zu wenig Personal haben, vielleicht auch nicht das, ich sag jetzt mal, so ein bisschen eine Kundenorientierung, was jetzt, ne, so ein den Suchenden quasi so direkt da abholt, sondern die sind irgendwo gestresst. Die haben gerade schon wieder 2 Sicherstellungen gehabt. Da ist irgendwie viel los. Man ist viel mit Tierleid konfrontiert. Und jetzt unbedingt jemanden, der dann sagt, ja, auch wenn ich überlege, mir so einen Hund zu holen, sich dafür auch immer so die Zeit und die Kapazitäten zu haben, das auf, also sich damit dann auseinanderzusetzen. Es ist halt einfach schwierig. Und es gibt ja diese Möglichkeit. Also Bagdad ersetzt ja nichts. Es ist ja einfach nur eine Ergänzung dazu. Was ist denn los, kleiner Freund?
Man buhlt um Aufmerksamkeit.
Ja, man buhlt wirklich um Aufmerksamkeit. Also wirklich jetzt, er hat ja nichts gelernt in seinen kleinen 8 Jahren. Wir wollen das eben möglichst wirklich in die Gesellschaft reinbringen. Deswegen suchen wir eben diese öffentlichen Parks, die auch tatsächlich frequentiert sind. Also es gibt da welche, die dann sagen, ja, aber machen wir das denn nicht außerhalb? Ja, weil dann keiner, also weil dann weniger kommen. Ja. Und klar, die jetzt ganz gezielt suchen und sie sind sowieso schon auf uns aufmerksam geworden, wir machen ja viel Werbung und so. Ja, und das ist auch fein. Aber unser Ansinnen ist halt wirklich auch dafür zu sorgen, genau wie du gesagt hast, dass die Leute da drüber stolpern, die vielleicht auf ihrem Sonntagsspaziergang auf dem Weg ins Stadion, was weiß ich was, vorbeigehen und denken, was ist das? Was ist denn das hier? Und ob sie jetzt Hunde wollen, mögen, ob sie überhaupt Interesse haben, ein Tier zu adoptieren, ist völlig egal. Uns geht es darum zu sagen, guck mal, Hunde aus dem Tierschutz sind krass stigmatisiert. Ne? Talking about der Kangal mit dem Maulkorb und schwer erziehbar und nicht gewollt und ne und so weiter. Deswegen gehen ja so viele Leute zum Züchter, weil sie hoffen, dadurch einen einfachen Hund zu haben, bei dem sie schon vorhersagen können durch die Rasse, was er denn mag und was er nicht mag. So, Spoiler Alert, nicht jeder Hund liest das Lehrbuch, also von daher kannst du auch einen Golden Retriever nachher mit dem Maulkorb führen. Ist ja auch egal, aber mir geht's, also uns geht's halt einfach total darum, wirklich, dass Leute darüber stolpern, aufmerksam werden, sich denken, was ist das für eine Aktion und halt im besten Fall sehen, hey cool, das sind ja total süße Hunde, das ist ja total friedlich. Da sind Kinder, da sind Menschen, die Hunde sind in Kontakt mit den Menschen, da ist kein Gebelle, kein gegen das Gitter springen, kein, also klar haben wir auch Hunde mal mit Maulkörben dabei, das ist auch absolut gut und ist ja auch wichtig für die Aufklärungsarbeit zum vernünftigen Tragen eines Maulkorbes. Aber genau, uns geht es halt wirklich genau darum, ne, genau das zu erreichen, das in die Gesellschaft reinzubringen, Vorurteile abzubauen und ja, vielleicht diejenigen Personen, die sich vielleicht vorher gedacht haben, na, ich glaube eher nicht aus dem Tierschutz und ne, keine Ahnung, mal man war vor 100 Jahren mal im Tierheim oder man hat mal irgendwas gesehen, eventuell doch auf die Idee kommen. Und das hören wir zum Glück auch viel im Feedback, dass Leute sagen, so ja, ich habe schon lange überlegt und eigentlich wollte ich mir, keine Ahnung, einen Beagle, einen Bischler, was auch immer holen. Aber ich habe das jetzt irgendwie so ein paar Mal gesehen und so ein bisschen verfolgt und jetzt wollte ich doch erstmal zu euch kommen. Und das ist für uns eigentlich schon der größte Erfolg, wenn jemand sagt, bevor er zur Zucht geht, uns und vielleicht auch dem regionalen Tierheim schon mal vorab die Chance gegeben zu haben und meistens oder häufig dann auch fündig werden.
Richtig cool. Ich mag diese Idee einfach, weil sie neu, weil sie innovativ ist und weil sie ein bisschen, glaube ich, zu unserer Gesellschaft gehört. Und wir im Jahr 2025, glaube ich, einfach nicht mehr bereit sind oder nicht mehr so krass dazu bereit sind, ins Tierheim zu fahren am Sonntag zwischen 1 und 3 und all das, was du gerade beschrieben hast. Aber so einen coolen Tag im Park, das nehme ich leichter mit. So die Einstiegshürde ist ein bisschen geringer und ich glaube, es ist ein bisschen näher am Leben dran. Respekt für diese wundervolle Idee, finde ich großartig. Abschließend vielleicht dazu und dann müssen wir noch switchen auf ein neues Projekt, was du gerade mit einer neuen Idee gemeinsam mit zwei weiteren sehr, 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 sehr coolen jungen Damen angestoßen hast, eingehen. Wenn ich hier heute zugehört habe, sowohl als jemand, der sich dafür interessiert, irgendwann mal wieder einen Hund aufzunehmen oder als Pflegestelle oder Tierschutzverein, die Hunde haben und die gerne bei euch vorstellen möchten auf einem eurer Barkdates, wie kann ich Kontakt zu euch aufnehmen? Wie bekomme ich mehr Informationen? Was kann ich alles anklicken? Was kann ich alles lesen, hören und mir anschauen?
Wie viel Zeit hast du? genau, nee, aber kurz gesagt. Also als Besucherin muss ich mich gar nicht bei uns anmelden. Das heißt, ich kann einfach unverbindlich vorbeikommen. Ich brauche keine Anmeldung, es ist kostenlos und so weiter. Also wir machen das Ganze für alle Beteiligten kostenlos. Genau, wenn ich aber einen Hund vorstellen möchte, dann muss ich auf unserer Plattform unter www.barkdate.com registriert sein. Also der Tierschutzverein muss bei uns registriert sein. Wir bauen gerade die Seite nochmal final um, beziehungsweise wir haben ein eigenes Buchungstool entwickelt, das jetzt quasi nochmal optimiert wird, weil das gibt Zeit kannst du nicht von der Stange kaufen. Das musst du selbst entwickeln. Und genau, letztendlich ist dann, wenn ich jetzt Pflegestelle bin, muss ich mich einfach, ne, über meinen Verein quasi bei uns registrieren. Dann kann man danach ein Hundeprofil erstellen oder auch 10 Hundeprofile, wenn ich auch für mehrere Vereine vielleicht tätig bin als Pflegestelle. Das kommt auch vor. Genau, dann stelle ich ein Hundeprofil mit allen möglichen Daten. Das ist auch ganz wichtig, dass wir alle Infos zum Beispiel über die Impfungen, Mikrochip und dann halt der Hund quasi ein Profil. Und dann kann ich den auf der Seite einfach zu den Dates anmelden. Also es gibt quasi immer 30 Plätze. Und wenn das Hundeprofil registriert ist, kann ich den quasi zu mehreren Dates anmelden. Ich kann auch 2 Hunde zum gleichen und so weiter. Genau, wir brauchen nur die Hundeprofile und müssen wissen, wer kommt, mit welchem Hund, genau, in welcher Verein. Und genau, das muss man sagen, also Plätze sind insbesondere in den Ballungsgebieten und gerade in extrem beliebt. Deswegen müssen wir die Anmeldungen mittlerweile ganz kurz erst vorher freigeben, weil die sind dann nach einer Stunde gefüllt. wir könnten also eigentlich jedes Wochenende ein Barkdate machen, nur das kriegen wir einfach nicht abgebildet. Genau, aber das ist eben der Weg, ne? Also für den Tierschutzverein. Und auch ganz wichtig, wenn jemand jetzt zum Beispiel in einer Notlage ist mit seinem Hund und sagt, irgendwie, ich muss den abgeben und ne, so weiter, das muss dann bitte über den Tierschutzverein, den örtlichen, laufen. Also man müsste den Hund dann erst regional im Tierheim anmelden. Man kann ja auch selber noch als Pflegestelle dann aktiv bleiben, dass der Hund nicht im Tierheim sein muss, aber es muss über den Tierschutzverein laufen. Genau, also ne, wenn man jetzt aus privaten Gründen den Hund aus welchem Grund auch immer abgeben muss, dann immer nur über den Tierschutzverein, ne? Genau, weil wir das dann nicht eine Plattform eröffnen möchten, in der wir das ja auch nicht kontrollieren können und die Abgabe von Hunden zu niederschwellig wird, weil das ist im besten Fall ja eine lebenslange Entscheidung.
Sehr vernünftig alles. Cool. Vielen, vielen Dank für all diese Einblicke und stellvertretend für alle, glaube ich, so vielen Dank für die Idee und für denn ihr seid natürlich ein Team, für euer Engagement an der Stelle. Ich glaube, ihr habt da eine richtig coole Sache installiert, die in den nächsten Jahren auf keinen Fall kleiner wird und vielen Hunden in ein richtig gutes Zuhause helfen wird, ein richtig gutes Zuhause zu finden. Ja. So rum. Die nächste Idee, ihr seid zu dritt. Grüße gehen mal raus an die anderen beiden.
Ja, Anna und Jana.
Ist es die neueste Idee? Was war eure neueste Idee? Was habt ihr jetzt gerade angekurbelt? Kleiner werden deine Ideen auf jeden Fall nicht, ist mir aufgefallen.
Wieso? Wie kommst du darauf?
Weil ihr zu dritt etwas Neues aufgerufen habt oder gerade dabei seid, etwas aufzubauen, was, glaube ich, ziemlich revolutionär sein kann.
Ja, ich hoffe. Das wäre auf jeden Fall cool. Genau, ich habe mit der lieben Jana von Stress e.V. und der Johanna von Adoptieren statt Produzieren haben wir jetzt quasi den Startschuss gesetzt für ein Netzwerk für modernen Tierschutz im Hundetierschutz mit dem Ziel, alle Akteure, also Tierschutzvereine, Institutionen, Ämter und Co. zusammenzubringen an einem Tisch, um dafür zu sorgen, dass wir eben diese eben schon ein bisschen angesprochenen, redundanten und viel zu häufig völlig unentgeltlichen Arbeiten ohne Ende machen müssen, sondern irgendwie dahin kommen, ja, eine neue Ära einzuschlagen, die den Tierschutz transparenter, seriöser, nachhaltiger, moderner vor allen Dingen macht. Das haben wir irgendwie gemerkt, weil wir uns ausgetauscht haben und ich auch Bugdate gerade gegründet habe und irgendwie gemerkt haben, wir haben irgendwie alle mal die gleichen Themen, die Probleme, die Ressourcenmängel, die Kapazitäten, was auch immer, und alles fußt irgendwie immer nur auf Ehrenamt. Nebenher versucht man die Welt zu retten. Und da haben wir gedacht, wir können auch nicht alle mal gegeneinander arbeiten. Da haben wir eben auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen im Vorgespräch, dass das halt einfach wirklich ein Thema ist. Und das wollen wir gerne ändern. Und deswegen haben wir alle sämtlichsten Akteure, die man kennt, zusammengebracht. Und das war auch sehr, sehr gut für den Start. Jetzt wird sich natürlich zeigen, ob sich das Ganze auch umsetzen lässt. Genau.
Was ist die ganz große Vision dahinter?
Genau, also einmal, dass ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen, ne, moderner und so weiter das Ganze zu machen. Wir wollen aber vor allen Dingen zusammenarbeiten. Wir wollen gucken, wo sich Synergien schaffen lassen, wo sich Effizienzen heben lassen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Bullshit-Bingo aus der Unternehmenswelt, aber letztendlich kann man sowas auch so betrachten, weil die ganze Arbeit, die wir im Tierschutz alle leisten, die ist ja vorrangig unentgeltlich. Und das ist ein unfassbarer Invest, den wir da tätigen. Und man muss natürlich gucken, was kommt am Ende dabei raus. Also was verändern wir wirklich? Helfen wir Einzelschicksalen? Schaffen wir globale Veränderungen, beziehungsweise vielleicht mal europäische Veränderungen, vielleicht auch nur in einem Gebiet Änderungen zu schaffen? Und wie lösen wir die Problematik? Weil jetzt einfach nur zu sagen, okay, wir schaffen ständig irgendwelche neuen Tierheime irgendwo in Osteuropa oder Südeuropa und irgendwie versuchen, die Tiere hierher zu holen und vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen vor Ort, das wird das Problem leider alleine so nicht lösen. Wir brauchen halt sehr flächendeckende, vernetzte, gute Projekte, die halt nicht erfordern, dass jeder das neu und immer wieder anfängt, sondern die wirklich flächendeckend das Ganze irgendwie umsetzen und auch, ja, sowohl auch politisch, ne, auch lösen. Also wir können ja auch nur als kleine Tierschutzprojekte versuchen, irgendwo Aufklärungsarbeit zu machen. Wenn die örtliche, auch die europäische oder auch die deutsche Politik uns da nicht unter die Arme greift, dann ist das einfach extrem viel Energieverlust, den wir da haben. Und ich bin nicht so ein Typ, ich kann das nicht so aushalten, wenn ich irgendwie sehe, dass es so Probleme gibt oder so, wo ich aber sage, da brauchen wir andere Lösungen. Ich kann das nicht so im Kleinen denken irgendwie. Ich denke mir immer, okay, wie wäre es denn optimal? Was wäre denn die optimale Lösung? Und lass uns doch erstmal daran arbeiten. Und dann können wir immer noch kleinteilig runtergehen und am Ende sagen, okay, es geht alles nicht, dann können wir nur im Kleinen arbeiten. Aber gerade weigere ich mich noch ein bisschen zu glauben, dass es die einzige Lösung ist, mit Tausenden von engagierten, vorrangig Frauen in Deutschland und in Europa und weltweit sogar tätig zu sein, um versuchen, Tieren zu helfen. Also ich glaube, wir können eine andere Stimme generieren und das ist, oder wir glauben das, und deswegen haben wir uns da zusammengetan und haben versucht oder den Startschuss dafür zu setzen. Und das hat ganz, ganz, ganz viele Facetten, ne? Also ist nicht nur die Tierschutzarbeit selber besser zu machen, sondern sie auch zugänglicher zu machen, auch da wieder so ein bisschen weniger Barrieren zu schaffen auf dem Weg der Adoption eines Hundes. Ne? Weil das ist halt, haben wir eben schon ein bisschen, ne, gesagt beim Barkdate, so okay, dann lernst du den Hund kennen und so. es hilft ja auch, weil du hast danach einen ganz schönen Prozess vor dir, wenn du so einen Hund adoptieren möchtest oder wenn du nur Pflegestelle sein möchtest, den man dann auch schon wieder lustigerweise am Züchter ja nicht so hat. Und ja, diesen Weg dann bereit sein zu gehen, okay, das ist aber erfordert schon viel von Menschen, ehrlicherweise, wenn man woanders niederschwelliger sehr viel einfacher an den Hund kommt. Und da wollen wir irgendwie auch gucken, wie können vielleicht bessere Lösungen aussehen, damit einfach der Hund aus dem Tierschutz die erste Option ist, aber irgendwie auch gar nicht erst dahin kommen. Ne? Also ja,
das ist sehr faszinierend. Würdest du sagen, dass Tierschutz sich gerade in einem Generationswechsel befindet und mit diesem Generationswechsel einher natürlich auch ein neues Werte- und Normsystem probiert Einzug zu erhalten?
Ja, also glaube ich schon. Ich glaube sowohl bei den Menschen, die aktiv sein wollen, als auch innerhalb der Gesellschaft die Erwartungshaltung sich ändert irgendwie, ne? Dass man ja eben nicht nur sehen will, okay, man rettet jetzt den einzelnen Hund und lässt aber die anderen 5000 da, also in ihrem Tierheim dann einfach zurück, sondern ja, man möchte ja irgendwie sehen, dass quasi sich etwas tut, dass es nach vorne geht, dass es verbessert wird und dass man gemeinschaftlich größere Ansätze schafft, die auch wirklich ein Problem lösen und nicht nur Teile davon lösen.
Ja, bin ich bei dir. Wie glaubst du, und wir rocken das Ganze gleich ab, weil ich glaube, wir könnten noch 500 Stunden weiterreden. Vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal eine zweite Folge, weil du einfach so einen coolen, ganzheitlichen Blick darauf hast. Und ich glaube, wir können da noch viel tiefer reingehen. Eine Sache, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, gerade sehr aktuell ist. Warum glaubst du, dass es, oder anders, glaubst du, es spielt nur in deiner und meiner oder in unserer Bubble eine Rolle, was da gerade alles so passiert? Und die breite Masse, entweder weiß sie gar nichts davon oder es gibt andere Probleme, die aktuell einfach deutlich dringlicher sind als Tierschutzprobleme und deswegen befasst man sich nicht damit, weil die eigene Welt nicht noch komplizierter werden soll. Aber die Frage dahinter, warum glaubst du, dass die Politik, und jetzt gerade haben sie sehr, für uns sehr symbolträchtig gehandelt, sie haben eine Stelle einfach auslaufen lassen, wohlbemerkt in dem Sommerloch, in dem es auch einfach medial keine große Aufmerksamkeit dafür gibt, nämlich die der Bundestierschutzbeauftragten. Warum glaubst du, dass es in der Politik keine große Rolle spielt, wenn es doch zumindest in unserer Bubble, in unseren Generationen irgendwie eine Rolle spielt?
Also es ist eine unglaublich komplexe Frage. Ich versuche mich dem mal jetzt mit mehreren Seiten ein bisschen zu nähern. Ich glaube zum einen, ja, Menschen sind Künstler des Vermeidens. Das heißt, die Scheuklappen auszupacken und einfach zu sagen, okay, in welchen Bereichen, womit möchte ich mich wirklich auseinandersetzen? Und da ist gerade viel, wo man auf Ungerechtigkeiten auf dieser Welt stößt. Und ich glaube, manche Menschen sind halt eher an der Umwelt interessiert, manche eher an Menschen, manche aber eher an Tieren. Und dadurch kanalisiert sich das, glaube ich, schon mal an unterschiedlichen Seiten. Und ja, dann ist der Tierschutz auch wirklich eine Bubble. Einfach weil es noch nicht so viele Ansätze gibt, wirklich Menschen so ein bisschen aktiver damit reinzunehmen, so ein Teil davon zu sein irgendwie, weil das ist so sehr Special Interest irgendwie. Und ne, so, das ist halt auch eine andere Generation durchaus. Also ehrlicherweise bei Politik, da also ist so ein bisschen mein Gefühl aktuell, dass es einfach immer nur um Wählerstimmen geht und dass man sich dem Tierschutz einfach das ist ja wirklich ein systemisches Weggucken. Es ist über Zoos, es ist über Zirkus, es ist über ganz groß natürlich die ganze Landwirtschaft und die Industrie dahinter. Es hat ja nicht mal unter einem grünen Politiker funktioniert, da irgendeine Veränderung großartig reinzubringen. Die Struktur der Bundestierschutzbeauftragten bedeutet ja noch nicht mal, dass Zugriff auf die unteren Veterinärbehörden hat. Also es ist eine rein symbolträchtige Funktion gewesen, die wichtig ist und tolle Arbeit gemacht hat, aber deren Umsetzungsfähigkeit tatsächlich einfach stark begrenzt war, dadurch, dass sie auch unpolitisch sein sollte und so weiter oder ist und ist war, aber sie sollte es auch sein. Ja, und ich glaube, deswegen ist es einfach unglaublich komplex, da drauf zu gucken und die Politik damit einzubeziehen, was wirklich, also ich meine, wir haben so viele globale, große Fragen, für die es eigentlich politische Rahmenbedingungen braucht, die das verändern und Klima und sowas ja allen voran und völlig offensichtlich. Und ich glaube, das hat ja mittlerweile auch jeder verstanden. Und ja, ich kann weniger fliegen, ich kann weniger Fleisch essen und so weiter, aber am Ende fertig damit das Klima leider auch nicht alleine, solange wir nicht politisch Veränderungen herbeiführen. Und ich glaube, der Tierschutz, so was ich bisher immer gelernt habe und mitbekommen habe, das ist so ein Vermeidthema. Weil wir müssen, ne, in Deutschland schaffen sich ungefähr bis zu 1 Million Menschen im Jahr einen Hund an. Wir haben in 34 Millionen Haushalten in Deutschland Haustiere. Das heißt, wenn ich da irgendwie reingehe, lege ich mich mit erstmal der Hälfte der Population in Deutschland an. Es ist einfach ein unbeliebtes Thema. Also nicht mal bei Qualzuchten war man am Ende bei der Novellierung des deutschen Tierschutzgesetzes bereit zu sagen, nee, züchten wir mal nicht. Das war nachher alles wieder eine Einzelfallauslegung und so weiter, weil man sich so sehr davon scheut, da klare Grenzen zu ziehen. Und unsere Nachbarländer tun das ja. Ne? Also die Niederlande, die Schweiz und so weiter. Die sind da so viel progressiver und gehen da, also sagen da davon, nee, das macht ja keinen Sinn, dass wir die züchten. Also lassen wir das doch einfach. In Deutschland will man das irgendwie nicht. Und ich glaube, da ist einfach noch viel Veränderung und Weg nötig. Und ne, wenn man sich halt einfach anguckt, wenn man jetzt große Aktionen wie Fridays for Future sieht und mit der großen Aufmerksamkeit und Luisa Neubauer und so weiter, und trotzdem weigert sich die Politik, da richtig mitzugehen. Das heißt, wir können entweder hoffen, dass wir so ein Randthema sind, dass wir vielleicht doch Einzelne bewegt kriegen. Was vielleicht sogar besser wäre, der Tierschutz und das Schützen unserer Mitgeschöpfe ist ja Teil unseres deutschen Grundgesetzes. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen und trotzdem ignorieren wir das. Ja, also es ist irgendwie, wenn ich das jetzt so sage, könnte ich jetzt auch einfach wieder sagen, komm, ganz ehrlich, dann fliege ich halt durch die Gegend, dann mache ich ja, was ich will. Es interessiert am Ende sowieso keinen. Das Gute ist, irgendwie möchte man es ja dann doch nicht einfach so akzeptieren und ja, ich versuche immer zu sagen, ich versuche einfach lieber mein Leben lang Teil einer Lösung zu sein als Teil des Problems. Und ja, der Tierschutz ist jetzt meine auserkorene Ecke. Und klar, natürlich brauchen wir so viele Alliance und so wie möglich, also Allies, die sagen, hey, ich unterstütze das, ich finde das gut, ich finde das wichtig, aber dafür müssen wir die Menschen auch aufklären, weil was da los ist, ehrlicherweise, das ist ein Bubble-Thema. Das weiß keiner, also glaube ich, das weiß außen keiner. Das erfahre ich zumindest in meiner Bubble und meinen Umfeldern, die nicht mit Tieren zu tun haben, dass das für die ein absolutes so, das habe ich noch nie gehört, ne, Thema ist. Ja.
Bin also, ich überall bei dir. Ich mag als Schlusssatz, ich möchte lieber ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems sein. Finde ich großartig. Die Einladung steht auf jeden Fall, dass wir uns hier nochmal treffen. Und
sehr gerne.
Vielleicht wirklich auch mal, einfach weil es hier, glaube ich, noch gar nicht bis viel zu selten vorgekommen ist, uns ein bisschen politisch mal dem ganzen Thema nähern und da mal ein bisschen hinschauen und das Ganze ein bisschen größer und systemischer vielleicht betrachten, um zu verstehen, warum einzelne Dinge so funktionieren oder eben auch nicht funktionieren, wie sie funktionieren. Heute haben wir Barkdate kennengelernt, wir haben einen ersten Eindruck von dir bekommen. Vielen, vielen Dank für alles, was du preisgegeben hast, was du gesagt hast, was du machst, wie du Menschen motivierst, diesen Weg mitzugehen oder ihren eigenen Weg zu finden. Finde ich großartig. Du darfst als kleines Dankeschön für deine Zeit hier heute eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
Die geht zu Caramelli Rescue Montenegro, weil die machen sehr, sehr, sehr fantastische, vorbildliche Tierschutzarbeit außerhalb der europäischen Wertegemeinschaft, versuchen aber in Montenegro wirklich Veränderungen herbeizuführen. Genau deswegen freuen wir uns, dieses tolle Tierschutzprojekt hier nochmal ein bisschen unterstützen zu dürfen.
Top. Da geht's hin. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch und dass auch ich dich hier heute ein bisschen kennenlernen durfte.
Gleichfalls. Es freut mich wirklich, wirklich sehr. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Das freut mich. Vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Wir packen euch alles in die Shownotes zum Thema Barkdate. Klickt da drauf, guckt euch das an, wenn ihr da Interesse dran habt. Schreibt die Lisa an, wenn ihr Fragen habt. Das ist neu, das ist innovativ. So neu ist es gar nicht mehr, aber es ist innovativ, es ist ein anderer Ansatz, es ist ein anderer Zugang. Ich finde es großartig. Lisa, nochmal vielen, vielen Dank und dir noch einen wundervollen Tag.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Tschö.
Tschüss.